Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Dieses Lied wird in meiner Predigt noch eine Rolle spielen. Interessanterweise, Rebecca und ich haben die Lieder bis auf eins nicht weiter abgesprochen, passen alle diese Lieder wunderbar zu meiner Predigt. Ich denke, ihr werdet es im Verlauf merken. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Anne Kern. Ich bin jetzt ungefähr 2,5 Jahre bei euch, noch nicht ganz 2,5 Jahre. Bin zum Studium hier nach Jena gekommen und die Predigt wird eine sehr persönliche Predigt sein. Ich würde sagen, sie wird sogar fast wie ein Zeugnis sein. Deshalb würde ich euch auch jetzt schon bitten, darüber nachzudenken, falls euch etwas anspricht in dieser Predigt oder im Gottesdienst das schon getan hat, ob ihr vielleicht nach vorne kommen wollt. Es wird einen Zeugnisteil noch geben, wo ihr selber etwas erzählen wollt von dem, was ihr mit Gott erlebt habt. Das schon mal als Vorwarnung. Es wird keine super exegetische Predigt. Kann ich auch, das kann ich euch versprechen und das können Leute bezeugen. Aber heute wird es, wie gesagt, sehr persönlich. Gestern war ich noch in Berlin. Meine Omi hat ihren 85. gefeiert. Das sage ich deshalb, weil manche Leute, und ich will es gleich am Anfang weghaben, kennen meinen Großvater noch. Der ist Manfred Kern, war lange Leiter der Evangelischen Allianz in der DDR. Ich bin seine Enkelin, also falls ihr euch das gefragt habt, ja, das stimmt. Ich sage das aber auch, weil meine Großeltern für mich ein sehr großes Glaubensvorbild sind. Sie sind 1957 zusammen in einem sehr bewussten Schritt in die DDR gegangen. Meine Omi ist eigentlich gebürtig aus Herne im Ruhrgebiet. Das heißt, für ihre Verwandtschaft war das auch ein sehr unverständlicher Schritt. Warum geht man in ein Land, wo der Kommunismus gerade herrscht? Und wie ihr alle wisst, wurde ja auch wenige Jahre später die Mauer gebaut, was unter anderem dazu geführt hat, dass meine Großmutter zum Beispiel an der Beerdigung ihres eigenen Bruders nicht teilnehmen konnte. Insofern ein schwieriger Schritt, ein krasser Schritt, aber auch gestern habe ich das wieder gemerkt. Niemals ein Schritt, den sie bereut haben, trotz allem. Genau, warum erzähle ich euch das auch? Weil das für mich bedeutet hat, dass ich 1986 in der DDR noch geboren wurde. Und da stand auch noch eine Mauer. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass ich mit am Mauerfall beteiligt war, weil meine Onkel haben mir schon sehr früh sehr revolutionäre Sätze beigebracht, die ich dann auch so mit 2,5 Jahren ungefähr bei jeder Gelegenheit, wo es sich ergeben hat, laut gesagt habe. Vielleicht kennen die einige von euch. Die Mauer muss weg, 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 weg. Das war mein Lieblingsspruch. Und Gorbi, hilf, Gorbi, hilf. Ja, insofern ist mein Beitrag zum Mauerfall in etwa gleich groß mit David Hasselhoff, würde ich sagen. Ich kann mich da natürlich nicht mehr dran erinnern. Das sind Geschichten, die erzählen mir meine Familie. Ich glaube sie mal. Aber vielleicht könnt ihr euch dran erinnern, wo ihr am 9. November 1989 wart. Ich denke, die meisten von euch können sich daran erinnern, egal ob man aus Ost- oder Westdeutschland kommt, wenn man in einem Alter war, wo man sich erinnern kann. Und tatsächlich, dieses Jahr ist 30-jähriges Jubiläum. Ne? Die Mauer ist jetzt 30 Jahre dann weg. Was bedeutet, dass meine Eltern eigentlich jetzt inzwischen den größten Teil in der BRD gelebt haben, nicht mehr den größten Teil ihres Lebens in der DDR. Ich habe sie gefragt mal, könnt ihr euch an diesen Tag erinnern? Und natürlich konnten sie sich erinnern, aber ich habe sie auch gefragt, konntet ihr das glauben, als ihr das gehört habt? So, die Mauer ist offen, die Grenze ist offen. Da haben sie gesagt, nee, konnten wir eigentlich nicht. Wir haben auch die Bilder im Fernsehen gesehen, aber erst am nächsten Tag sind wir hingefahren und haben uns das angeschaut. Im ersten Moment war das so irgendwie ein schlechter Scherz oder Propaganda oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie konnten es wirklich nicht glauben, als sie das gehört haben. Und ich frage mich auch manchmal, wie sollte man das auch glauben, wenn man irgendwie jahrelang mit dieser Mauer lebt? Und ich finde es auch nach wie vor, klar, es gibt da viele historische Rekonstruktionen und alles, manchmal wirklich sehr schwer zu glauben, dass die Mauer tatsächlich an diesem Tag geöffnet wurde, die Grenze geöffnet wurde. Auch wenn ich weiß, dass viele Christen dafür gebetet haben, viele Menschen dafür gebetet haben, aber es ist doch irgendwie immer noch so ein Wunder und ich kriege auch immer so ein bisschen so ein Gefühl von Ehrfurcht, wenn ich diese Bilder sehe von dieser Grenzöffnung. Also mir, obwohl ich mich daran nicht erinnern kann, geht das so. Und ich stelle mir ein bisschen so ähnlich die Situation vor 2000 Jahren vor. Ich habe heute einen Text, der eigentlich nicht direkt im Januar normalerweise genommen wird, sondern eher um Ostern rum. Ihr werdet auch gleich einen Teil davon hören. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Text. Da sitzen die Jünger am Sonntag, am Ostersonntag, 3 Tage nach der Kreuzigung von Jesus, und sie haben kein Wort von ihrem Herrn, von Jesus gehört. Sie sitzen und trauern um ihren Freund, um ihren Lehrer. Und plötzlich stürmt Maria herein. Und sie sagt, Jesus ist mir begegnet, sein Grab ist leer. Er ist auferstanden, der Herr lebt. Ja, und dann stelle ich mir Petrus vor, wie er sagt, ja, alles klar, Maria. Lass gut sein, wir haben auch nicht gut geschlafen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Quatsch, was du hier erzählst. Und andere denken vielleicht, ja klar, der Maria, der würde bestimmt als erstes erscheinen. Maria aus Magdala mit den 7 Dämonen. Und dann bestimmt einer Frau. Klar, der erscheint da als erstes. Ich weiß nicht, ob es so war, das ist meine Interpretation. Aber ein bisschen so stelle ich mir die Situation vor. Und ehrlich gesagt, Markus schreibt in Kapitel 16, wie das war. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebte und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Sie glaubten es schlicht und einfach nicht. Kann ich verstehen. Tod ist tot. Unser Verstand sagt uns, wenn jemand gestorben ist, dann ist er tot. So einfach ist das. Und vielleicht war am Karsamstag noch die kleine Hoffnung, dass da irgendwas passieren würde, aber am Ostersonntag, da war die Hoffnung wahrscheinlich schon sehr, sehr gering. Und es ist auch nicht so leicht, dann in so einem Moment so eine Botschaft zu hören, weil die letzten 2 Tage ja das komplette Gegenteil eigentlich von dem wiedergespiegelt haben. Der Karsamstag, das muss ein schrecklicher Tag gewesen sein für die Jünger. Und auch diese Nacht auf den Sonntag, die muss endlos gewesen sein für die, kann ich mir vorstellen. Ich persönlich kenne diese Karsamstagzeiten. Während meiner 3-jährigen Anstellung als Kinder- und Jugendleiterin in Stuttgart habe ich in einer Pfingstgemeinde gearbeitet, die ich auch bis heute wirklich sehr, sehr schätze. Aber ungefähr im 3. Jahr bin ich durch verschiedene Umstände in eine Erschöpfungsdepression gerutscht, was man heute im Volksmund auch Burnout nennt. Ich war so ausgelaugt, dass ich ohne Grund stundenlang geheult habe, gleichzeitig aber auch das Gefühl hatte, ich empfinde nichts mehr, keine Freude, keinen Lebensmut. Ich hatte im Nachhinein festgestellt, dass ich mindestens ein halbes Jahr nicht mehr gelacht habe. Und wer mich kennt, weiß, das ist wirklich ein sehr komischer Zustand in meinem Leben. Ich habe infolgedessen meine Arbeit gekündigt. Ich habe mich in Therapie begeben und ich habe mein komplettes Leben in Frage gestellt. Ich habe meine Berufung für einen vollzeitlichen Gemeindedienst in Frage gestellt. Ich zweifelte auch daran, ob es überhaupt einen liebenden Gott gibt. Ich erwartete nichts mehr von Gott. Schließlich hatte ich ihm ja 3 Jahre gedient und das war das Resultat davon. Und ich weiß, für viele Menschen ist das hart zu hören. Und auch ich habe mich das damals gefragt, hey, ich bin eine geistliche Jugendleiterin, darf ich überhaupt sowas fragen? Darf ich mich überhaupt so fühlen? Darf ich in so einem Dienst überhaupt solche Zweifel haben? Ich habe mir in meiner Depression den Tod gewünscht, weil ich wollte, dass das alles aufhört. Und ich habe Gott alle meine Fragen, die ich hatte, an den Kopf geworfen. Warum ich? Warum jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Warum ist mein Glaube so klein? Hätte Gott es nicht verhindern können? Liebt Gott mich überhaupt? Gibt es Gott überhaupt oder haben wir uns den nur ausgedacht, damit das Leben hier irgendwie leichter zu ertragen ist? Ich glaube nicht an einen Gott, den man nicht hinterfragen darf. Ich habe auch keinen Glauben, der sich nicht hinterfragen lässt. Ich glaube erst recht nicht, dass einem als Christ, als Christin immer alles klar sein muss. Natürlich ist es einfach, an einen guten Gott zu glauben, wenn alles um einen herum passt, wenn es einem gut geht. Aber nicht dann, wenn ich wie Josef unten in einer Zisterne sitze, es dunkel um mich herum ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn vielleicht mein Wunsch nach Ehe, nach Familie ein weiteres Jahr nicht in Erfüllung geht oder wenn eine Krankheit meinen ganzen Lebensentwurf auf den Kopf stellt. Wir können Gottes Handeln nicht immer nachvollziehen und vieles auch nicht im Nachhinein. Die christliche Band Delirious, von der wir das Lied gehört haben, hat in einem Interview zu diesem Lied erklärt, worum es geht. Es geht da um die Verarbeitung des Todes eines 44-jährigen Gemeindeleiters, mit denen sie sehr gut befreundet waren. Und er schreibt oder sagt zu dem Lied, die Eröffnungszeile heißt, die Trauer kam uns heute besuchen. Und ich habe wirklich versucht, mir die Trauer als eine Person vorzustellen, die in den Raum reinkommt. Das Lied hat kein Happy End. Da gibt es keine wohlformulierte Antwort wie, nun, da wir durch alles hier durch mussten, ist es nicht schön, dass wir es geschafft haben und da sind wir also. Ich glaube nicht, dass wir auf diese Art und Weise drüber hinwegkommen. Das Lied ist ein Schrei, der Gott anfleht, einen über diesen Berg zu ziehen, immer in dem Wissen, dass es ein fortlaufender Prozess ist. Ich kann mich in diesem Zitat sehr, sehr gut wiederfinden. Die Nachricht von der Auferstehung Jesu, die bleibt erstmal unverständlich, weil eine Rückkehr eines Menschen vom Tod unser menschliches Denken bei weitem übersteigt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber wie ihr auch seht, ich stehe hier und predige vor euch. Das war für mich vor circa 2,5 Jahren nicht mal ansatzweise vorstellbar. Nicht mal ansatzweise. Der Berg, der sich vor mir aufgetürmt hatte an Zweifeln, an Enttäuschung, an Wut, der kam mir wirklich unüberwindbar vor. Nun stehe ich hier und predige heute über einen Bibeltext, der in vielen Kommentaren als Anhang bezeichnet wird. In allen theologischen Kommentaren, die ich gelesen habe zu diesem Bibeltext, heißt es, dass der Urtext vom Markus-Evangelium wahrscheinlich im Vers 8 endete, also mit dem Satz, da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Also wenn das das Ende ist, dann hätte ich aber auch noch was rangehängt. Es ist ja ein geläufiger Vorwurf an uns Christen, dass wir Menschen vertrösten und dass wir uns nicht abfinden können, dass der Tod das Ende ist. Man kann sich ja mit vielem abfinden, dass es eine Mauer gibt, die ein Land teilt, dass dein Job dich eigentlich kaputt macht, dass du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, zu deinen Freunden hast. Du kannst dich damit abfinden, aus Angst etwas Neues zu wagen, nichts mehr zu erleben, auch nicht mit Gott. Du kannst dich damit abfinden, dass Geld dir dein Äußeres oder die Pornosucht dein Leben bestimmt. Du kannst dich mit vielen abfinden. Aber musst du es auch? Weiß jemand von euch, wie das Markus-Evangelium beginnt? Zufällig? Grobe Idee? Na, hier sind doch auch ein paar Theologiestudenten. Niemand? Solltet ihr mal nachlesen. Da steht Kapitel 1, Vers 1. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Ihren Anfang nahm. Als ich das gelesen habe, da hat es irgendwie Klick gemacht bei mir. Da ist mir das irgendwie erst aufgegangen. Diese Erzählung ist der Anfang. Das leere Grab, die Angst sind nicht das Ende, sondern der Anfang. Natürlich wurde das Markus-Evangelium ergänzt, weitergeschrieben, weil die Geschichte mit Jesus weiterging. Wenn eine Maria schon durch den irdischen Jesus von ihren bösen Geistern befreit wurde, wie sieht dann erst die Begegnung mit dem Auferstandenen aus? Irgendwie muss sie es ja doch weitererzählt haben, sonst hätten wir ja diese Überlieferung nicht. Und irgendwie muss sie ja diesen Mut gefunden haben, von dem Treffen mit diesem ganz anderen, aber doch vertrauten Jesus zu erzählen. Wir gehen weiter im Bibeltext. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Damals wie heute kommt Menschen die Auferstehung von Jesus und die Begegnung von Menschen mit dem Auferstandenen unsinnig vor. Viele glauben, wie gesagt, an Jesus den Reformator, Revolutionär, den weisen Lehrer, damit können wir irgendwie was anfangen. Damit können auch viele Nichtchristen was anfangen. Auch, dass er als Unruhestifter hingerichtet wurde, das können sich schon die meisten Menschen vorstellen. Da gibt es auch wenig Zweifel heute dran. Aber dass er dann vom Tod wieder ins Leben gekommen sein soll, das zu glauben, ist schon irgendwie verrückt. Wir haben ja auch keinen Videobeweis für die Auferstehung Jesu Christi. Wir haben die Evangelien, die Überlieferung, aber selbst die, naja, sind wir mal ehrlich. Also bei einem Evangelisten erscheint den Frauen am Grab ein Engel, beim anderen zwei. Bei Lukas ist von Frauen, aber nicht von Maria die Rede. Bei Johannes hält Maria Jesus für den Gärtner. Ganz schön verwirrend, also für uns heute. Aber auch wahrscheinlich sehr verwirrend damals. Der Ostersonntag, der war mit Sicherheit ein so turbulenter Tag wie der Mauerfall. Ich bin mir ziemlich sicher, da ging einiges durcheinander an Zeugnissen, an Informationen, an Berichten. Aber was alle diese Berichte aus der Bibel verbindet und was in jeder dieser Überlieferungen vorkommt, ist eine zentrale Botschaft. Und die lautet, das Grab ist leer. In Vers 14 heißt es, wir lesen weiter. Schließlich zeigte sich Jesus den Elf, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Okay, man kann jetzt an den Vorwürfen hängen bleiben und es ist schon wirklich ein bisschen hart, finde ich manchmal, von Jesus. Also, wie gesagt, Karfreitag wurde er hingerichtet, Karsamstag nichts gehört von ihm. Und dann am Ostersonntag soll man dem Erstbesthergelaufenen glauben, dass er irgendwie den Auferstandenen gesehen hat. Aber andererseits, Jesus erscheint ihnen, er erscheint ihnen persönlich. In aller Unbegreifbarkeit Gottes, mit der wir Menschen oft konfrontiert sind, in alles Dunkel, das uns umgibt, macht Gott sich dann eben plötzlich doch begreifbar. Das ist auch meiner Meinung nach genau die Spannung, in der wir als Christen leben. Gott ist für uns unbegreiflich und doch offenbart er sich immer wieder als lebendiger Gott, der Beziehung zu uns sucht, der zum Essen kommt. Ein Gott, der außerdem angreifbar wird, der alles selbst durchleidet, woran wir in dieser Welt leiden müssen oder können. Sogar die Gottverlassenheit. Und er überwindet sie. Für mich. Hätte er nicht machen müssen, werde ich auch niemals verstehen, aber ich glaube es. Auch in meiner Depression habe ich mich an diesen Halm geklammert. Gesundheit. Ich habe mich an diesen Halm geklammert, dass die Depression nicht das letzte Wort hat. Dass es den Auferstandenen gibt. Und ich habe das nicht besonders mutig und auch nicht besonders entschlossen geglaubt. Klammern ist was, was man mit letzter Kraft macht. Ich hatte immer Menschen, die mir auf diesem Weg vorausgegangen sind, in meiner Gemeinde, in Person meiner Großeltern. Ich hatte Menschen, die neben mir gelaufen sind, die mich ermutigt haben, die mich nicht mit Plattitüden, alles wird schon gut, musst nur glauben, abgespeist haben. Das hilft einem wirklich nichts in diesem Moment. Aber es ist trotzdem gut, dass es einem Leute sagen, dass es Gott gibt und dass er einen liebt. Ich habe eben Menschen gehabt, die an meiner Seite mitgelitten und mitgebetet haben. Und ich kann jetzt nach circa 2,5 Jahren dieses Heilungsprozesses sagen, die Depression ist nicht das Ende. Hier bin ich. Wir lesen weiter, Vers 15. Dann sagte er zu ihnen, geht in die Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Ich weiß nicht, welche 7 Geister dir ausgetrieben wurden, was du mit Gott erlebt hast oder wie der Auferstandene dir begegnet ist. Vielleicht konntest du jemandem vergeben. Vielleicht hast du wirklich neuen Lebensmut gefunden. Vielleicht wurdest du von einer Sucht befreit, von einer Krankheit geheilt. Vielleicht aber eben auch nicht. Vielleicht hat sich in dir innerlich was verändert. Ich weiß nicht, wie dir Jesus begegnet ist oder Gott begegnet ist, aber die Bibel sagt ganz klar, lasst uns Zeugnis davon geben, was Jesus für uns getan hat. Gott begegnet uns auch im 21. Jahrhundert. Und nach wie vor begegnet er uns Menschen auf ganz vielfältige Weise. Manchmal da, wo wir ihn suchen. Vielleicht da im Grab und dann stellen wir fest, da ist er gar nicht. Gott ist ganz anders, als ich dachte. Manchmal da, wo wir unterwegs sind und vielleicht eigentlich ein ganz anderes Ziel hatten. Manchmal da, wo wir auf ihn warten. Vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, das kann ich nicht glauben in meiner Situation. Vielleicht hältst du auch die ganzen Geschichten von der Auferstehung und die Menschen, die davon erzählen, für nicht ganz knusper. Das ist auch in Ordnung. Aber ich darf persönlich heute Morgen hier stehen und sagen, dass das meine Hoffnung ist, was Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 11 schreibt. Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der jetzt schon in euch lebt. Manchmal fällt mir das auch schwer zu glauben. Aber Jesus hat den Tod besiegt und da, wo Menschen dem lebendigen Jesus begegnen, bestimmt eben nicht mehr das dunkle Grab ihr Leben, sondern das Licht der Auferstehung. Das bedeutet nicht, dass als Christ immer alles super läuft. Ich glaube, das könnt ihr alle so bezeugen mit eurem Leben. Das bedeutet auch nicht, dass wir von Enttäuschungen verschont bleiben. Sind wir mal ehrlich, es gibt viele unbeantwortete Fragen in einem Leben mit Gott. Vielleicht gibt es auf manche Fragen befriedigendere Antworten. Vielleicht auch am Ende meines Lebens sage ich, es war richtig so, wie es passiert ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass in vielen Dingen wir keine guten Antworten bekommen. Ich glaube, dass wir uns als Christen in einem lebenslangen Prozess befinden, wo wir immer wieder sagen und bitten müssen, Gott, zieh mich über diesen Berg. Er ist viel zu hoch für mich. Die Bibel nennt das den guten Kampf des Glaubens. Und in diesem sind wir nicht allein. Wir haben Geschwister, die mit uns auf dem Weg sind. Wir haben Gottes Ausrüstung, den Heiligen Geist in uns. Aber das wäre eine andere Predigt. Die Sache ist die, der Tod hat nicht das letzte Wort. Hoffnungslosigkeit ist nicht unsere Bestimmung. Kein Mensch muss sich abfinden. Wisst ihr, wie der ehemalige Todesstreifen, also der Grenzbereich der deutsch-deutschen Grenze, inzwischen genannt wird? Genau, ich habe es gehört, das grüne Band, können wir es einmal sehen? Das grüne Band zieht sich 1400 Kilometer lang. Es ist ein langer Biotopverbund mit, ich zitiere von der Seite vom Bund, Altgrasfluren, Niedermooren und Auenwäldern. Hier haben bedrohte Tiere und Pflanzen eine Heimat gefunden. Über 600 Arten konnten sich ins grüne Band retten. Ich finde das so ein schönes Bild, dass der alte Grenzbereich, die Todeszone, heute das grüne Band ist, wo Leben blüht, wo es Sachen gibt, die nirgendwo anders mehr in Deutschland existieren. Ich finde das so ein schönes Bild für Gottes Wirken auch. Diese Kraft der Transformation vom Todesstreifen ins grüne Band. Und mein Jugendpastor hat einmal gesagt, und das habe ich heute noch im Ohr, wenn wir die Frage nach dem Leid stellen, dann müssen wir auch die Frage nach der Freude stellen. Warum gibt es Liebe, Hoffnung und Glück? Warum gibt es Zufriedenheit? Darauf haben wir auch keine Antwort. Es gibt beides und Gott ist meiner Meinung nach in beiden zu finden und kann durch beides wirken. Auch wenn in manchen Situationen diese Antwort nicht hilft, das weiß ich auch. Aber dann hilft vielleicht die Zusage, an die ich mich geklammert habe und die mir mein Opi damals, als es mir wirklich nicht gut ging, durch Jeremia 29,11 zugesprochen hat. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Die Mauer, der Todesstreifen, die Angst, die Dunkelheit, alles Sachen, die auch in den Liedern heute schon vorkamen, sie müssen nicht das letzte Wort haben. Ich kann heute sagen, Gott ist treu und hält seine Zusagen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das erlebt. Und ich bin mir sicher, einige von euch haben das auch schon erlebt. Amen.